Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Warum nur werden wir unsere schlechten Gewohnheiten so schwer los? Und was tun Industrie und Wissenschaft dafür, dass wir so sehr hängen an Dingen, die schlecht sind für uns? Um diese Fragen wird es gehen in unserer Sachbuchkritik hier in der Lesart in 20 Minuten etwa. Zuerst aber schauen wir uns gleich ein sehr gruseliges Bilderbuch an für Kinder ab 4. Dieses Buch soll beim Einschlafen helfen. Ob das gut gehen kann? In einem neuen Bilderbuch für Kinder ab 4, da habe ich ein Bild gesehen, das eine meiner Urängste aufruft. Da schwimmt ein Mädchen im Meer und unter diesem Mädchen schon ganz dicht dran, da nähert sich so ein großes gespenstisches Wesen mit einem Maul voller spitzer Zähne und krallenbewehrten Flossen. Leichengrün schimmert dieses Meermonster, gleich könnte das zuschnappen. Uah. Ja, dieses Bild sieht man in dem Kinderbuch Gute Nachtgeschichten für Celeste, wobei schon der Untertitel warnt, der heißt Ein sehr gruseliges Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach und Ole Könnecke. Die beiden sehr renommierten Zeichner, Illustratoren, die sind jetzt in Köln und in Hamburg für uns im Studio. Ich grüße Sie, seien Sie beide willkommen, hallo.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen denn bei diesem Bild mit dem Mädchen im Meer und dem Monster gleich darunter? Schuddert Sie das auch, Herr Heidelbach?
Nein, ganz im Gegenteil, weil das ist eins der schönen Beispiele dafür, dass etwas gruselig und sehr, sehr erotisch sein kann. Das bedeutet, diese Szene bekommt aus der, wie hieß das, Creature from Black Lagoon, ein Film aus den 50er Jahren, und da schwimmt eine erwachsene Frau und es nähert sich dieses Ungeheuer und schwimmt im gleichen Rhythmus mit, ohne der Frau auch nur irgendetwas zu tun. Der Film ist von Jack Arnold und sehr empfehlenswert.
Und Herr Könnecke, gucken Sie auch so entspannt auf dieses Bild?
Es gab ja eine ganze Reihe von Bildern zur Auswahl für dieses Buch. Und wir haben das so ein bisschen so sortiert, dass die immer gruseliger werden. Das ist das vorletzte, also das zweitgruseligste von allen Bildern. Aber nein, ich habe das alles mit großer Fassung betrachtet.
Na, sehr gut. Zumindest Sie sind da angstfrei durchgekommen. Schauen wir erstmal an, wie diese Geschichte überhaupt anfängt in Ihrem Bilderbuch. Also es geht los damit, dass die Eltern von zwei Kindern, von Boris und Celeste, zu einer Geburtstagsfeier bei den Nachbarn gehen. Die Kinder bleiben also alleine, sollen das erste Mal alleine ins Bett gehen. Was für eine Situation entwickelt sich denn daraus, Herr Könnecke?
Ja, also das ist die Rahmenhandlung. Also wir haben die Situation, dass die beiden Geschwister alleine sind zum ersten Mal. Der große Bruder will das natürlich ausnutzen und erstmal was Spannendes im Fernsehen gucken und schickt seine Schwester weg, weil für sie ist das noch nichts. Die fordert dann aber ihre Gute-Nacht-Geschichte ein und weil sie ihm etwas auf die Nerven geht, denkt er sich, na, ich erzähle doch was Gruseliges und manipuliert sie so ein bisschen dahin, diese Gruselgeschichte auch hören zu wollen. Soll ich dir eine Babygeschichte erzählen oder lieber was Gruseliges? Und da ruft sie natürlich Grusel, Grusel, Grusel und dann fängt er an zu erzählen.
Ja, und dann taucht in dem Buch so eine Reihe von Monstern auf. Sie haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Neben diesem Meermonster gibt es Riesenkröten, es gibt so Muränen, dreiköpfige Hunde, fleischfressende Blumen, ein Zaun aus Steinfiguren. Und diese dunklen Figuren fangen auf einmal an, sich zu bewegen. Herr Heidelbach, Sie haben die Monster gezeichnet. Man hat den Eindruck, Ihre Fantasie ist wirklich von vielen, vielen Monstern bewohnt. Ist das so?
Das ist auf der einen Seite richtig, aber ich glaube, ich sollte hier mal etwas Grundsätzliches voranschicken. Mhm. Wenn Sie eine beliebige Fernsehzeitung aufschlagen oder gar das Programm selber angucken, an einem einzigen Abend in Deutschland derzeit, kommen Sie mit dem Zählen der Leichen, der gruseligen Fundorte und so weiter überhaupt nicht mehr nach. Und niemand bestreitet, dass es bei Erwachsenen dann offensichtlich etwas gibt, das nennt man Angstlust. Mhm. Und warum glaubt man eigentlich, Kinder hätten das nicht? Das heißt, das findet genauso bei Kindern statt. Und ich finde, ein wirklich großes Kompliment an meinen Co-Autor Ole, der hat das begriffen und spielt wunderbar damit. Und es hat mir ganz große Freude gemacht, dafür Material zu liefern.
Also Sie, Herr Könnecke, haben sich diese Geschichten ausgedacht, diese Gruselsituation. Herr Heidelbach, Sie haben diese Monster gezeichnet und Sie haben es gerade schon angeschnitten. Sie gehen davon aus, dass jetzt alle Kinder so tough sind wie die kleine Celeste und die Geschichten von Boris gar nicht so gruselig finden. Das ist der Hansa Verlag, wo das Buch erschienen ist, empfiehlt dieses Buch ja schon für Kinder ab 4. Und die können das ab, meinen Sie, ja?
Und die können das gut ab, wenn die Eltern nicht dabei sind.
Warum das?
Naja, also mein Sohn, als der klein war, da hatten wir ein Buch von Nikolaus Heidelbach, das heißt, Gott, wie heißt das dann nochmal? Ein Buch für Bruno, richtig?
Ja.
Ja. Und das ist also ein stummes Bilderbuch, wo eine, oder größtenteils stummes Bilderbuch, wo eine wirklich unheimliche Fahrt durch die, mit einem Drachen und so weiter gezeigt wird. Das habe ich einmal meinem Sohn vorgelesen, dann haben wir es nicht nochmal vorgelesen. Und später sagte mein Sohn, das sei eines seiner Lieblingsbücher gewesen, weil er hat sich das immer angeguckt. Mhm. Heimlich.
Ah, solche Erfahrungen mit eigenen Kindern stehen also hinter diesem Buch. Nochmal zurück zu den Monstern. Also Nikolaus Heidelbach hat die gezeichnet. Was ist denn Ihr Lieblingsmonster geworden, Herr Könnecke? Können Sie sich für eins entscheiden?
Oh Gott, die sind ja alle so schön. Na, also sehr hübsch finde ich tatsächlich die fleischfressende Pflanze. Ja. Ich weiß gar nicht, was mir daran so gut gefällt, aber das ist ein sehr, sehr schönes Bild.
Können Sie die ein bisschen beschreiben, was Ihnen daran gefällt?
Die Farben vielleicht. Also es hat sowas Märchenhaftes, mehr märchenhafter als einige andere Bilder vielleicht. Und der Kontrast zwischen dem der unheimlichen Situation und der fast idyllischen Darstellung, das gefällt mir. Mhm.
Ich würde auch gerne da noch was einwenden, weil Sie sich so auf Monster kaprizieren. ja. Ich finde, die Frage, was ein Monster ist, ist gar nicht so geklärt. Mhm. Und das Spiel, was wir hier machen oder was ich auch gemacht habe, ist eben mit bestimmten Klischees auch zu spielen, wohlwissend, dass das, was eventuell Kinder erschreckt, oft was ganz anderes ist. Sie können ein Kind, ohne dass Sie es wollen, mit irgendeiner Beleuchtung in einem Bilderbuch erschrecken. Und Sie werden staunen, wenn Ihr Kind sagt, da, das ist das Schlimme, dass von da ein Licht kommt. Oder dass irgendein unklares Tier, was keinesfalls ein Monster sein muss, irgendwo in der Ecke sitzt. Das heißt, ein Kind ist oder Kinder sind nach meiner Erfahrung viel variabler in der Wahrnehmung davon. Ich erinnere Sie nur an ein Beispiel, was jeder kennt. Sie gehen mit einem Kind in den Zoo. Da ist ein 3 Meter langer Tiger, liegt da hinter einem Gitter. Und davor sind 2 Fliegen. Und das Kind interessiert sich ausschließlich für diese 2 Fliegen.
Verstehe. Ich würde gerne auch mit Ihnen sprechen, wie das überhaupt kommt, dass Sie jetzt als 2 Zeichner an einem Buch gearbeitet haben. Also die klassische Arbeitsaufteilung, soweit ich weiß, ist hier für Bildergeschichten. Ein Autor und ein Zeichner arbeiten zusammen. Einer macht den Text, einer die Bilder. Bei Ihnen haben wir nun den ungewöhnlichen Fall, dass 2 Zeichner sich zusammengetan haben für so ein Buch. Wie ist das denn dazu gekommen? Vielleicht, Herr Heidelbach, fangen Sie an, weil ich glaube, der Ursprung liegt bei Ihnen, ne?
Der Ursprung liegt in der Situation. Wir beide kennen uns seit 1997. Wir schätzen uns beide sehr. Und ich muss Sie erneut korrigieren, wir sind beide Autoren und Zeichner. Das ist der Witz an der Geschichte. Das heißt, wir schreiben unsere eigenen Bilderbücher. Und das hat dazu geführt, dass wir in einem regen Austausch sind und natürlich Konkurrenten. Denn das steht immer dahinter. Und irgendwann musste dann die Idee aufkommen, dass man sagt, wie wäre das eigentlich, wenn wir zusammen was machen? Wir arbeiten so unterschiedlich, das müsste eigentlich knallen. Wenn man das gegeneinander... Und das schwebte im Raum und dann geht es eigentlich nur noch darum, findet man einen Stoff dafür. Und da freue ich mich sagen zu können, der ist mir eingefallen. Mhm. Nämlich diese Situation, älterer Junge erzählt seiner Schwester Geschichten und die findet alles, was der erzählt, langweilig. Das habe ich Ole erzählt, dann hat er sich den Stoff nahezu sofort gekrallt und hat gesagt, nein, der darf nur Gruselgeschichten erzählen. Dann habe ich gesagt, nur los. Und dann ging es in der Tat los. Wir haben parallel gearbeitet. Die Entfernung ist heute genauso wie sonst. Nur sonst haben wir ein Telefon dazwischen und haben uns jeweils ausgetauscht. Und ich hatte auch einen Text zu dieser Geschichte und habe dann aber von Ole einen Text geschickt gekriegt und dachte, gut, meinen kann ich in die Tonne kloppen. und habe mich dem angepasst. Und seitdem amüsiere ich mich wirklich sehr über dieses Buch. Und Ole hat mal netterweise gesagt, keiner von uns hätte das alleine gekonnt. Und das stimmt.
Interessant ist ja auch, dass da zwei sehr unterschiedliche Zeichenstile zusammenkommen. Vielleicht können Sie mal gegenseitig uns klar machen, was das eigentlich für Stile sind. Herr Könnecke, wie zeichnet denn Herr Heidelbach in diesem Buch?
Also, ich könnte jetzt das Wort altmeisterlich sagen. Das hört er nicht gern. Deswegen sage ich das natürlich nicht. Ja, es ist wirklich schwer, die Sachen von Nikolaus zu beschreiben. Also, sie sehen relativ realistisch aus. Inwieweit sie das wirklich sind, weiß ich nicht. Aber es sind Aquarelle. Sehr, sehr sorgfältig ausgeführte, sehr detailliert ausgeführte Aquarelle. In all diesen Bildern ist so eine lustige Diskrepanz zwischen der eigentlich komischen Situation, die da geschildert wird, und der Technik, mit der das geschildert wird. Das ist eigentlich das, was einen großen Reiz ausmacht.
Da bin ich froh, dass Sie altmeisterlich gesagt haben, sonst hätte ich wieder eins über die Mütze gekriegt hier von Nikolaus Heidelbach. Und was würden Sie sagen, Herr Heidelbach? Wie zeichnet Ole Könnecke?
Nein, ich muss eine Bemerkung muss ich dazu noch machen. Ich bin keineswegs kapriziös, wenn ich einen so großen Respekt vor alten Meistern habe, dass ich das einfach für mich nicht beanspruche. Mhm. Ich habe sehr viel von denen gelernt. Und benutze einiges, aber keins meiner Bilder ist nach meinem Begriff autark, wie ein alter Meister, sondern die funktionieren nur im Einsatz. Aber Verzeihung, ich muss natürlich auf Ole kommen. Und Ole ist in der Tat jemand, der auf eine ganz andere Art zeichnet. Und man könnte boshaft sagen, er macht es sich leichter. Das stimmt aber gar nicht. Der Ole stellt sich in eine Tradition, die wir alle kennen, seit über 100 Jahren. Es gibt etwas wie Comics, es gibt etwas wie Cartoons und er nutzt die Errungenschaften, die es da in den letzten 100 Jahren gegeben hat und arbeitet vollkommen souverän damit. Das bedeutet, er hat ein Ausdrucksrepertoire, was scheinbar minimalistisch ist, aber wenn Sie sich jetzt dieses neue Buch angucken, unglaublich präzise in der Emotion, die er zeigt. Und wenn die kleine Celeste angesichts einer Riesenkröte, von der er erzählen will, sagt, Kröten sind so süß, und dann leicht verschoben an die Decke guckt und beide Hände unter das Kinn legt, das soll ihm erstmal einer nachmachen.
Also man kann mit diesem Buch auch zwei sehr verschiedene Zeichenstile, Zeichentraditionen auch kennenlernen. Mit dem Buch Gute Nachtgeschichten für Celeste, ein sehr gruseliges Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach und Ole Könnecke. Im Hansa Verlag ist das erschienen. Haben Sie beide vielen Dank für das Gespräch.
Straßenkritik.
Ich bin Sebastian Lorenz aus Pfaffenhofen und aktuell lese ich Die Säulen der Erde von Ken Follett. Es spielt in mittelalterlichen Zeiten, in Zeiten, als Klöster, Königreiche, Barone und ähnliche noch unglaublich viel Macht hatten. Und man verfolgt das Schicksal von verschiedenen Charakteren. Einem Mönch, der ein Waisenkind aufnimmt, einen Baumeister, der keine Arbeit findet. Und es geht tatsächlich um schlimme Schicksale, die auch dem Adel passieren können, wenn zum Beispiel die eigene Burg eingenommen wird und man plötzlich mittellos ist. Es ist nicht, dass es eine, ich sag's mal, Schönwettererzählung ist, sondern man fiebert wirklich mit den Charakteren mit. Man hofft, dass ihnen auch mal was Gutes passiert, ehrlich gesagt.
Sebastian Lorenz liest in Pfaffenhofen Die Säulen der Erde von Ken Follett. Das Buch wurde übersetzt von Till Reinhard Lohmeier, Gabriele Konrad und Christel Rost. Ist im Bastei-Lübbe Verlag als Taschenbuch erschienen mit 1300 Seiten. Der Preis ist da 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn es Ihnen so geht wie mir, dann haben Sie so einige schlechte Gewohnheiten. Also lieber auf dem Sofa rumliegen, statt sich zu bewegen. Zum Beispiel noch ein Stück Schokolade nehmen und dann noch eins und noch eins und noch eins. Solche Sachen. Es gibt ein neues Buch, das sich mit solchen Gewohnheiten beschäftigt und das vielleicht klar macht, dass wir da nicht ganz alleine schuld dran sind, dass wir diese Gewohnheiten haben und daran festkleben. Niklas Brentborg hat dieses Buch geschrieben, ein dänischer Molekularbiologe. Vor 2 Jahren hat er den Bestseller Quallen in Altern rückwärts veröffentlicht. Dieses Buch wurde in Deutschland als Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet. Und Michael Lange hat das neue Buch von Niklas Brendborg für uns gelesen. Guten Tag, Herr Lange, grüße Sie.
Guten Tag, Herr Mayer.
Dieses neue Buch heißt Gewohnheitstiere, wie Industrie und Wissenschaft unsere Instinkte manipulieren. Inwiefern sind denn wir Menschen Gewohnheitstiere für so einen Molekularbiologen wie Niklas Brendborg?
Ja, Niklas Brendborg, der schreibt hier eigentlich nicht als Molekularbiologe, sondern eher so als Wissenschaftserzähler. Also der nimmt Geschichten aus seiner persönlichen Umwelt oder manchmal auch Tiergeschichten und erzählt eigentlich das, was wir alle kennen. Und da fühlt man sich natürlich sofort angesprochen und solche Gewohnheiten, erklärt er zunächst mal, sind einfach erlernt. Das heißt, wir wollen lernen, wo geht's uns gut? Und das machen wir halt unterbewusst. Das passiert nicht bewusst, lernen in der Schule, das und das muss ich pauken. Nein, das beste Lernen, und das ist eben nicht nur bei Menschen, sondern auch bei allen Tieren so, das beste Lernen funktioniert einfach, wir machen irgendwas und fühlen uns wohl dabei. Und dann machen wir das immer wieder. Mhm. Und dann wollen wir das ständig wiederholen. Neu ist allerdings, dass das neuerdings eben auch ausgenutzt wird, weil hinter diesen Gewohnheiten stecken oft Instinkte, die ganz tief in uns drin sind, und die beschreibt er in seinem Buch. Und diese Instinkte, die lenkt, mit denen lassen wir uns lenken. Das hat die Wissenschaft rausgefunden und das nutzt die Industrie, und das beschreibt er sehr schön inzwischen halt schamlos aus.
Und was sind das für Instinkte, um die es ihm da vor allem geht?
Ja, das erklärt er zum Beispiel in verschiedenen Beispielen an Tieren, und die sind eigentlich recht eindrücklich. Ich nehme mal eins raus, und das ist ein sogenannter Superstimulus. Also irgendwas stimuliert uns, was zu tun. Der Fernseher stimuliert uns, Schokolade zu essen oder Bier zu trinken. Und einen solchen Superstimulus, dem ist auch die Natur dauernd ausgesetzt, und da fällt die Natur oft auch rein. Da sind zum Beispiel Prachtkäfer in Australien, die fliegen über das Outback, über die Wüstenlandschaft und suchen ihre Weibchen, und die suchen nach einem braunen Glitzern. Das ist ihnen sozusagen angeboren, also suchen sie und suchen sie. Aber dieses braune Glitzern der Weibchen, das ist natürlich so ein ganz schwaches Glitzern. Nun, die Australier trinken auch schon mal gerne Bier und werfen Bierflaschen aus dem Fenster, und nun liegen an den Straßen öfter braune Bierflaschen. Und die Prachtkäfer, die fahren dermaßen darauf ab, das beschreibt er sehr schön, dass sie inzwischen mit den Weibchen nicht mehr viel anfangen können, weil die Bierflaschen sind so toll, die haben eben diesen Superstimulus. Und genau nach diesem Superstimulus sucht eben auch die Industrie, um uns damit reinzulegen.
Toll, Herr Lang, jetzt werde ich mich immer als Prachtkäfer sehen.
Werfen Sie lieber keine Bierflaschen aus dem Fenster, das ist schon mal der erste Schritt.
Genau, damit fangen wir schon mal an. Der Niklas Brendborg, der hat ja diesen Bestseller geschrieben mit den Quallen, der kann solche Verquickungen zwischen Biologie und unserem Verhalten, kann er offenbar ganz gut schildern und anschaulich machen. Ja,
das ist ein richtig junger Wissenschaftler, der ist vielleicht auch noch nicht so sehr durch den Wissenschaftsbetrieb verdorben, will ich mal sagen. Viele Wissenschaftler schreiben so als Dozierende, Professoren, da hat man gleich immer so einen typischen Stil, und den hat man bei ihm nicht. Das war schon bei Quallen altern rückwärts so. Der ist einfach mehr so ein Wissenschaftserzähler, also ein Geschichtensammler, kommt manchmal auch vom Hölzgen auf Stöckskin. Also ich finde dieses Buch jetzt mal positiv und negativ gesprochen sehr unwissenschaftlich. Es ist ein bisschen chaotisch, es sind viele bunte Geschichten hintereinander, und auch die Definitionen sind manchmal nicht ganz klar. Also wer jetzt sozusagen da mit seinem Schreibblock hingeht und nachher ein Schema für Gewohnheiten und Instinkte aufbauen will, der ist in dem Buch falsch. Es ist wirklich unterhaltende Wissenschaft im besten Sinne.
Und wie ist das überhaupt mit dieser Hauptthese, die ja schon der Titel klar macht, wie Industrie und Wissenschaft unsere Instinkte manipulieren, also dass die Werbung und die Aufmachung von Produkten uns zum Kaufen und Konsumieren verlocken sollen und dass dabei auch eben an unsere Instinkte appelliert wird. Das ist ja eigentlich bekannt. Was kann er uns denn da Neues erzählen?
Ja, mir war das auch nicht neu. Auch die wissenschaftlichen Hintergründe, dass da sozusagen Instinkte sind, die durch Botenstoffe im Gehirn irgendwie kontrolliert werden. Das ist eigentlich eine recht einfache Botschaft. Aber hier fand ich doch beeindruckend, wie extrem das ist. Man denkt ja zum Beispiel, Übergewicht, das kommt in allererster Linie durch Bewegungsmangel und zu viel Nahrung. Aber Nahrungsüberangebot alleine macht kein Übergewicht. Also man kann Tiere gar nicht so füttern, dass sie dick werden. Jedenfalls nicht mit ihrer natürlichen Nahrung. Das ist einfach nicht möglich. Und Wissenschaftler sind deshalb dazu übergegangen, wenn sie Tiere dick machen wollen, dann kriegen die Schokoriegel. Mhm. Und das hat einen Grund. Das ist ein Superstimulus. Das wollen die dann immer wieder. Das gibt so einen starken Kick auch bei den Tieren. Und das ist eben auch bei uns Menschen so. Und das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. Und diese wissenschaftliche Erkenntnis nutzt die Industrie. Aber die können wir auch nutzen, indem wir sagen, okay, da ist ein super Stimulus, den müssen wir unbedingt aus dem Wege gehen. Also die hat es wirklich, die Industrie in dem Fall, auf uns abgesehen. Die gibt uns Zucker, damit wir noch mehr Zucker wollen. Die gibt uns Fett, damit wir noch mehr Fett wollen. In der Werbung sagt sie, dem Gehirn alles frisch gesund. Aber das Produkt selbst ist eben ein solcher Superstimulus, dass unser Gehirn glücklich macht in einem Moment und dann will unser Gehirn oder wir als Gewohnheitstier das eben immer wieder. Und das erklärt er sehr schön und habe ich auch mir überlegt, ob ich das nicht ein bisschen ändere. Also, aber so einfach ist das eben nicht, weil dieser Instinkt so tief in einem drin sitzt.
Gewohnheitstiere wie Industrie und Wissenschaft unsere Instinkte manipulieren, so heißt das Buch von Niklas Brennborg, wurde übersetzt aus dem Dänischen von Justus Karl. Im Quadriga Verlag ist das Buch erschienen mit 320 Seiten und für 24 Euro zu haben. Vielen Dank an Michael Lange. Das ist ja nun wirklich nur Krach und keine Kunst. Das haben Kritiker gesagt zu Klangexperimenten von Frieda Butzmann. Dieser Komponist und Musiker und Performance-Künstler Frieda Butzmann, der hat das aber als Kompliment genommen. Seitdem nennt er sich selbst ein Krachmacheur. Gerade ist ein Buch erschienen über ein Werk von Frieda Butzmann, ein Video, in dem er sich auf sehr spezielle Weise mit Literatur beschäftigt. Butzmann pfeift Gedichte, heißt dieses Buch des Kunsthistorikers Michael Glasmeier. Und Tobias Wenzel hat sowohl Michael Glasmeier als auch Frieda Butzmann getroffen.
Ein Mann pfeift. Aber er pfeift nicht einfach so daher. Frieda Butzmann versucht vielmehr in einer Videoauftragsarbeit 13 Gedichte in präzise Pfeiftöne zu übertragen. Hier Fußball von Heinz Erhardt. Dazu gestikuliert er leidenschaftlich und zeigt ein lebhaftes Mienenspiel.
Ich habe täglich maximal 3 Gedichte vertont oder verpfiffen. Es ist nämlich sehr anstrengend.
Erzählt Butzmann im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg über die Arbeit am Video und das Pfeifen von Gedichten von Sappho bis Ernst Jandl. Das Video hat den Kunsthistoriker Michael Glasmeier derart fasziniert, dass er darüber ein ganzes essayistisches Buch geschrieben hat. Butzmann pfeift Gedichte.
Das erinnert mich ein bisschen an Harpo Marx von den Marx Brothers, der ja eine ganz eigene Pfeifsprache auch erfunden hat, die allerdings nur sein Bruder Groucho Marx entziffern konnte. Also das ist ein ganz spannender Moment, dieser Entzug von Information. Ersetzen durch eine neue Information, die wir aber nicht richtig lesen können.
Das Pfeifen der Gedichte wirkt zugleich kunstvoll und komisch. Aber darf man da überhaupt lachen?
Ja, unbedingt. Also der Frieda Butzmann, der steht ja in der Tradition von Karl Valentin, von Kurt Schwitters und so weiter. Und diese komischen Gesten sind natürlich zum Lachen und das Ganze ist zum Lachen. Und es ist aber auf der anderen Seite dann bei Gryphius auch unglaublich ernst und dramatisch.
Dies ist die Flamme der grimmigen Rache, die der hitzete Zorn angeblasen.
Am Beispiel des Gedichts »Die Hölle« von Andreas Gryphius verdeutlicht Butzmann Schritt für Schritt sein Vorgehen, indem er immer erst 2 Verse liest und sie direkt danach in Pfeifen überträgt.
»Wachsende Rasen«,
seine Frau, erzählt Frieda Butzmann, interessiere sich weder für die gepfiffenen Gedichte noch für ein anderes seiner Werke.
Die hat kein Bedürfnis, wenn jetzt da eine Platte rauskommt, die jetzt gleich zu hören oder so, gar nicht. Ja, aber da bin ich froh drüber. Ich möchte nicht mit einem Fan verheiratet sein. Also wer seinen Fan heiratet, der ist einfach bloß blöd.
Fragt sich, wie Frieda Butzmann letztlich zu einem Künstler geworden ist, der ein Konzert für 14 Kindernähmaschinen und eine klingonische Oper komponiert hat und nun auch noch Gedichte pfeift.
Ich war ein dickes Kind, ja, und war so fett, dass ich irgendwie ungern rausgegangen bin. Und dann war ich immer zu Hause und hatte nichts zu tun, ja.
Damals, 1968, mit 14, hat er mit einem Tonbandgerät experimentiert.
Da habe ich ein Mikrofon an Draht gemacht, also an Kabel, und habe das so schwingen lassen und macht. Wird immer. Gibt es ein Echo und so weiter und so fort. Ja, und so mache ich das bis heute.
So spielerisch und intuitiv. Bei dem Rückkopplungsexperiment seiner Kindheit, seinem ersten erhaltenen Klangkunstwerk, entstand ein Pfeifton. Auch zum Vogelzwitschern hat Butzmann gearbeitet und außerdem über den Tinnitus nachgedacht, das Pfeifen im Ohr. Und nun pfeift der Künstler selbst, und zwar Gedichte. Das ist nicht nur virtuos, sondern auch frech. Fragt sich, ob es Frieder Butzmann da nicht zuzutrauen ist, dass er noch einen draufsetzt, nämlich wiederum auf Michael Glasmeier reagiert, indem er dessen gesamten Essay »Butzmann pfeift Gedichte« pfeift.
Nee, der ist zu lang. Er müsste, könnte 3, 4 Sätze rausnehmen und ist einfach zu lang. Das würde ich ihm auch nicht zumuten.
Andererseits darf man Frieder Butzmann auch nicht unterfordern.
Wenn ich dann rumsitze und nichts zu tun habe, kriege ich Depressionen.
Deshalb sollte er in Zukunft nur noch Gedichte pfeifen, die mindestens so lang sind wie »An Anna Blume« von Kurt Schwitters.
Ja, haben Sie verstanden? Da brauchen Sie den Text ja gar nicht mehr, wenn Sie das gehört haben.
Frieder Butzmann pfeift Gedichte, der Essay von Michael Glasmeier mit genau diesem Titel, Butzmann pfeift Gedichte, der ist im Martin-Schmitz-Verlag erschienen, hat 120 Seiten und kostet 20 €.